sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Wie ist das Wetter bei dir?
Du, strahlender Sonnenschein und wahrscheinlich später regnet's. Das ist so ein bisschen aprillig. Wie ist das Wetter bei dir?
Ich bin total glücklich, weil in dem Moment, wo wir unsere Aufnahme angefangen haben, ist es hier so richtig dunkel geworden. Also mein kleines Skype-Fensterchen ist auch richtig, richtig so dunkel. Ockerfarben, finde ich. Und draußen hat es jetzt angefangen zu regnen und es ist so richtig so ein dunkles, grünes Licht von draußen und ich finde das total herrlich. Ich liebe ehrlich gesagt diesen Mai-Regen und dieses, also wir haben immer so einen halben Tag, genau wie du sagst, Sonnenschein, dann wird es aber so dunkel und es ist so richtig so ein, ich finde es ist so ein bisschen so ein sehnsuchtsvolles Aufbruchs-Verkriechwetter. Ich finde das total cool. Ich liebe es, ey.
Ja, ich finde auch so der fette, satte erste Frühlingsregen, wenn schon die Blätter grün sind, finde ich auch immer gut. Und das damit einhergehende Zwielicht. Da hast du
ja, genau, das Zwielicht. Ich dachte jetzt gerade, du sagst, die Natur freut sich, aber
die Natur, ja, wenn man nicht gesagt hat, die Natur freut sich, hat es dann überhaupt geregnet, Till?
Ja, und hat sich die Natur dann überhaupt gefreut, vor allem?
Das stimmt. Oh Mann, wir sind jetzt echt so ein richtig etablierter Boomer-Podcast, der jetzt auch am Anfang einfach mal eine Runde über das Wetter quatscht. Warum nicht?
Naja, wir reden jetzt tatsächlich, finde ich, dass wir über das Licht reden. Und ich weiß nicht, wie es bei deinen Texten ist. Meine Texte, du hast ja mit dem Licht angefangen. Ich finde wirklich, das Wichtige ist eigentlich, dass man Licht erzählt.
Ja, okay. Führ mal aus.
Nö, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist alles. Du erzählst eigentlich Licht oder die Abwesenheit von Licht. Und wenn du mal genau guckst, was anderes passiert eigentlich gar nicht.
Okay, ja. Deep. Ist mir noch nie so aufgegangen, aber denke ich jetzt mal drüber nach. Kann ich jetzt aber nicht live on air machen, das dauert zu lange.
Bist du eigentlich manchmal neidisch, wenn ich so ein bisschen esoterische Sachen raushaue? Weil du ja bist ja mehr so, du bist ja mehr so die Realistin.
Ja, doch, ich beneide dich um diese intellektuellen Fähigkeiten, die diese Form von Hot Take in dir irgendwie hervorruft.
Ich glaube, das ist eine ungefilterte unterentwickelte Emotionalität, die dann da einfach so immer wieder zum Vorschein kommt. Ich wollte eigentlich nur aufs Thema Neid überleiten.
Ja, habe ich schon gemerkt. Wir
sind heute der pragmatische Podcast. Ich möchte nicht, dass Leute sich wieder austauschen müssen im Internet darüber, bis zu welcher Stelle man vorspulen muss, um das Vorgeplänkel nicht zu hören.
Das stimmt. Ja, heute ist unser Thema Neid. Ich beneide dich um ganz viele Sachen. Oh. Aber das ist sicher auch eine Sache, um die ich dich beneide. Möchtest du gleich am Anfang wissen, worum ich dich alles beneide? Ich streue das so über die Stunde.
Wow, um Gottes Willen. Nee, darauf bin ich ehrlich gesagt überhaupt nicht vorbereitet.
Also erstmal beneide ich dich um das schöne Gefühl, das du vorgestern hattest, weil deine Kiste mit neuen Büchern angekommen ist.
Es ist nur eins gekommen. Es ist das allererste
Buch. Ach so.
Es ist das Andruckbuch aus der Druckerei gekommen und eigentlich sollten die Bücher alle auch verschickt sein, aber ich habe noch keine, also richtig Bücher noch nicht bekommen. Aber es war genau, ich habe das allererste Buch bekommen und war auch ganz ganz zufrieden damit, ja.
Ja. Ja, sag mal, wie riecht es, wie fasst es sich an, was fühlst du? Ich bin neidisch, weil dieser Moment ist ja schön und bei mir wird es noch eine ganze Weile dauern, bis ich ihn das nächste Mal habe.
Ja, stimmt, du hattest ihn ja auch, bei dir ist es auch schon eine Weile wieder her, weil bei dir gab es ja Leseexemplare, das heißt, du hattest ja schon mal diesen Moment irgendwie im Herbst, ey.
Das stimmt, jetzt kommen immer nur die neuen Auflagen.
Belege. Hast du eigentlich was geändert in den neuen Auflagen?
Nee.
Also nee. Ich habe eben schon, ich werde definitiv, falls das Buch eine zweite Auflage erreicht.
Ja.
Und ich kenne viele Bücher, unter anderem auch einige, die ich selber geschrieben habe, die keine zweite Auflage erreicht haben. Aber falls es dazu kommen sollte, würde ich gerne auf einer Seite etwas hinter die Trennung des Wortes Zimmerecke, das nämlich Zimmerrecke geteilt worden ist. Und das ist nicht, was ich unter der Heldenreise verstehe, dass da irgendwie es um Zimmerecke geht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ey.
Aber da freue ich mich jetzt drauf, wenn mein Exemplar hoffentlich irgendwann kommt, das zu suchen und zu finden, diese Stelle.
Wir beide haben zum allerersten Mal in unserem Leben, würde ich sagen, uns ein Schreibbuch gegenseitig empfohlen. Wie kam es eigentlich dazu? Und hast du das Buch, was ich dir empfohlen habe?
Nee, ich habe es ja noch nicht. Ich habe es bestellt, aber ich konnte noch nicht reingucken. Ich habe nur in die Leseprobe reingelesen und die klang tatsächlich genau wie das, was ich brauche.
Celia Jansson hat das Buch hat gesagt, dass sie ein super Interview mit Gail Carriger gelesen hat über ihr Buch The Heroine's Journey.
Ja.
Und es geht daran also nicht um die Heldenreise, über die wir uns ja hier schon verschiedentlich, ich würde jetzt nicht sagen lustig gemacht haben, aber wir haben so ein bisschen immer schon gesagt, oh, und es ist so nervig und es ist so schwierig und alle reden über die Heldenreise und eigentlich will man es doch nicht und dann ist man irgendwie ganz deprimiert, wenn man es doch überall findet und so weiter und so fort. Und darum waren wir, glaube ich, beide jetzt so ein bisschen elektrisiert, dass es eben aus der Mythologie, zum Beispiel aus dem Mythos von Demeter oder von Isis, auch die Heldinnenreise gibt, wo es nicht um heroische Vereinsamung und
Bezwingung des Gegners
genau.
In einer ja, alles so entscheidenden genau. Schlacht geht, sondern es geht vor allem um Zusammenhalt und die
ja.
Familienfindung, also Familie im übertragenen
genau.
Sinne.
Und, ja, und um Kompromisse und das Wort Netzwerken will ich nicht verwenden, um Networking, sage ich mal. Und ich schweife jetzt gerade so ein bisschen ab, weil ich den HörerInnen, die uns vielleicht versucht haben, ins Geisterhaus zu folgen, ich wollte einfach vorschlagen, dass wir nochmal bei Gelegenheit in den nächsten Wochen über dieses Buch reden, wenn es gekommen ist und wenn du auch das lesen konntest, weil ich habe jetzt so ungefähr ein Drittel gelesen, ich brauche so diese ganzen, es geht mir immer bei diesen Schreibbüchern so, dass ich eigentlich so finde, 20, 30 Seiten würden reichen und ich brauche dann nicht, dass mir demonstriert wird, wie das bei Harry Potter und bei Twilight und so funktioniert, aber ich finde es total interessant und würde sehr gerne mit dir drüber reden. Ja,
lass gerne machen. Sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, ich habe es mir tatsächlich als Buch bestellt und nicht als E-Book oder so. Und deswegen dauert es noch ein bisschen. Muss ich noch ein bisschen gedulden.
Also ich würde sagen, Treue Seelen, was jetzt nächste Woche erscheint und wo ich das Buch beschnüffelt habe, es ist total geruchsneutral. Das,
kein Leim.
Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, also ich arbeite ja wahnsinnig gerne mit den KollegInnen vom BTB-Verlag zusammen, aber ich muss sagen, sie stellen absolut geruchsneutrale Bücher her und ich bin so ein bisschen, ich weiß auch nicht, aber ich habe mir dann gleich eine Tüte Patex geholt und dann war ich entschädigt.
Verstehe.
Also das ist definitiv die Parodie einer Heldenreise. Und ich hätte aber total Bock, jetzt eine Heldinnenreise zu schreiben. Heldinnenreise.
Ja. Ich hatte das Gefühl, das, was ich als nächstes vorhabe, ist eine Heldinnenreise und alles, was da zumindest in dieser Leseprobe, die ich schon gelesen hatte, angerissen wird, passt total auf mein nächstes Buch. Und plötzlich kam es mir dann nicht mehr ganz so total absurd und bescheuert vor. Insofern freue ich mich
drauf.
Ja, super.
Oh, total toll. Da freue ich mich echt, wenn wir drüber reden. Vor allem, weil sie auch, finde ich, echt wirklich gute. Also sie sagt halt auch, dass es total hilft, wenn man so eine Art Writer's Block hat und sie gibt halt so Plot-Beispiele, wo ich auch so gedacht habe, oh ja, wie geil, das stimmt total, das macht total Sinn, wenn man das ein bisschen mehr so macht und darüber freue ich mich. Denn ich war bisher immer so ein bisschen neidisch, wenn Leute so, weiß ich nicht, sich so aufsetzen können auf solche Gedankenwelten und daraus was machen können, weil ich das nämlich eigentlich nicht so richtig konnte.
Ja, ein Grund, warum ich eigentlich nie Schreibbücher lese, weil ich auch immer Angst habe, dass ich, wenn ich das lese, die Erkenntnis habe, dass ich eigentlich alles falsch mache.
Verstehe ich total. Geht mir ganz genauso. Es ist eigentlich der Grund, warum ich fast überhaupt keine Bücher lese von Menschen, die auch nur im Entferntesten so ein bisschen was Ähnliches machen wie ich, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich dann da lese, wie man es eigentlich richtig und besser machen müsste.
Ja, genau.
Ist das eine Form von Neid auch schon fast?
Weiß nicht, ob das Neid ist. Das ist ja eher die Vermeidung von Neid. Nö, es ist eher, es hat mit, es ist eher Selbstschutz, oder? Ein Grund, ja, warum ich auch in den letzten Jahren deutlich weniger Bücher gelesen habe als vorher, war einfach die Angst vor der Erkenntnis, dass mir bestimmte Werkzeuge fehlen, um die ich andere durchaus beneide.
Es ist total interessant, weil ich finde, dass das alles sehr, sehr eng zusammenhängt. Also das Thema Neid ist wirklich eins, was uns mehrfach vorgeschlagen worden ist, ja, oder wo Leute, KollegInnen, HörerInnen gesagt haben, rede doch mal darüber und darum wollen wir das gerne machen. Ich merke aber auch, dass mir das Thema unangenehm ist und es ist auch zum Teil so, dass ich mit dem Thema relativ wenig anfangen kann, weil ich glaube ich sehr starke so Selbstschutzmechanismen. Ich empfinde das aber auch als Defizit. Also mir hat zum Beispiel wirklich so, dadurch entgeht einem natürlich auch die Auseinandersetzung zum Beispiel mit zeitgenössischen KollegInnen und das ist natürlich irgendwie auch total doof, oder?
Ja, es ist doof, weil man das Gefühl von Neid natürlich irgendwie in was Produktives umwandeln könnte, indem man halt versucht, sich Dinge anzueignen oder es besser zu machen, um die man andere Leute beneidet. Klar. Wobei du doch immer diesen Impuls hast, es deinen Hatern zu zeigen.
Ja.
Sind es dann die Leute, die du beneidest, oder möchtest du einfach beneidet werden?
Ja, das ist, Also ich glaube, dass ich sehr viel Energie darauf verwende, mich nicht mit anderen zu vergleichen. Mhm. Und das ist halt gerade vor allem so im professionellen Kontext für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, weil ich einfach versuche, mich gar nicht so richtig in diesen Neidbereich, also ich lasse das sozusagen gar nicht zu. Ich versuche wirklich, mich so zu verhalten, dass es mir möglichst leicht fällt, mich nicht mit anderen zu vergleichen. Und dass ich gerne so schreiben möchte, dass ich die ganze Zeit denke, ich mache damit meine Feinde fertig. Das sind Leute, die mir aus anderen Gründen nicht passen. Das sind keine AutorInnen, also im überwiegenden Teil. Das sind entweder Menschen, die mir persönlich unangenehm aufgefallen sind oder die ich irgendwie aus politisch-ästhetischen Gründen ablehne oder die eigentlich überhaupt nichts getan haben und wo ich einfach irgendwie eine irrationale Abneigung gefasst habe. Und ganz ehrlich, ich lasse mir das auch nicht kaputt machen durch irgendwelche rationalen Erwägungen, weil dann brauche ich gleich gar nicht mehr zu schreiben.
Ja, verstehe. Bin ein bisschen heartbroken, dass du mich ganz offensichtlich um gar nichts beneidest, denn ich beneide dich um ganz viele Sachen, wie schon angekündigt.
Ich habe vorhin das Thema auch, aber ich habe das Thema gleich versucht abzuwenden, weil mir das irgendwie total unangenehm ist. Mir ist das wirklich, also ich muss sagen, als ich das Thema Neid, und das finde ich auch interessant daran, ich finde das Thema Neid ist mir peinlich.
Ja, aber es ist ja auch gerade so, wenn es ums Impfen geht, es ist ja gerade ein großes Thema. Mich wundert ehrlich gesagt, dass Ferdinand von Schirach noch kein Buch darüber geschrieben hat, weil der hat doch immer so die großen Gefühle so als Schlagworte auch und dann so Bücher darüber geschrieben, oder? Die hießen doch alle Schuld, Terror, Tabu, Strafe, solche Sachen.
Ja,
warum
aber
nicht mal Neid?
Neid
ist eine schwierige Empfindung.
Ist Neid nicht so ein kleines Gefühl eher? Ich meine jetzt nicht im biblischen Sinne oder so, sondern eher so im, ich glaube, das Gefühl ist einerseits zu klein und andererseits zu groß für Ferdinand von Schirach.
Ja, okay. Kann natürlich sein.
Bist du neidisch auf Ferdinand von Schirach, dass er mit umständlicher Sprache und einfachen Ideen sehr viel Geld verdient?
Ein bisschen. Ich bin neidisch darauf, dass er keine Hemmungen hat, Autorenfotos von sich schießen zu lassen und zu veröffentlichen, auf denen er irgendwie im schwarzen Rollkragenpullover raucht und in dieser Rauchwolke so in die Gegend, sinnierend in die Gegend guckt, dass Leute so wenig sozusagen Hemmungen haben, sich so ablichten zu lassen. Darum beneide ich Ferdinand von Schirach.
Ich beneide auch alle AutorInnen, die sich wohl sowohl in ihrem Körper fühlen, dass sie sich irgendwie so fotografieren lassen, wie ihnen, ganz genau, ja, wie es ihnen, ja, das beneide ich auch. Beneidest du andere AutorInnen um ihren Erfolg? Nicht so richtig, nee, oder?
Nicht so, es klingt auch ein bisschen kokett, weil ich ja nun gerade einen Erfolg, also in diesem Augenblick, wo wir miteinander sprechen, ja, selber eine erfolgreiche Autorin bin, die möglicherweise beneidet wird. Insofern, ich beneide Leute um Fähigkeiten, die sie haben. Ich beneide Leute, die denen das Schreiben leicht fällt, die schnell schreiben können. Ich beneide dich darum, dass du mit 10 Fingern tippen kannst.
Zu Recht.
Ja. Ich hasse es, dass du das kannst und ich nicht. Und noch ein paar andere Dinge, die du kannst und die ich nicht kann. Ich habe früher zum Beispiel ganz unangenehme und auch unschöne Neidgefühle gehabt, weil ich früher, glaube ich, relativ viel so Selbstbewusstsein daraus gezogen habe, dass ich in meinem professionellen Umfeld immer so die Jüngste war oder eine von den Jungen. Und auf der einen Seite immer so einen Welpenschutz hatte und auf der anderen Seite immer gespiegelt bekommen habe, dass ich das aber auch schon fast genauso gut mache wie die Großen und so. Und in dieser Zeit habe ich wahnsinnig schmutzige, nicht schöne Neidgefühle gehabt, wenn Leute, die so, sagen wir mal, Jahrgang 89 waren, also in meinem Empfinden noch Kinder, wenn die irgendwas total Erfolgreiches gemacht haben, also zum Beispiel erfolgreiche Romane geschrieben haben oder so. Und dieses Gefühl zum Beispiel habe ich gar nicht mehr. Also dass Leute, die deutlich jünger sind als ich, klüger, erfolgreicher, angesagter sind, kann ich inzwischen, also es macht mir nichts mehr aus, beziehungsweise ich kann das sehr gut feiern und bewundern, ohne dieses hässliche Gefühl zu haben. Es bleibt mir aber auch nicht viel anderes übrig, ehrlich gesagt.
Ich bin so alt. Ich erwarte das sogar schon. Also ehrlich gesagt bin ich enttäuscht, wenn Leute, die jünger als ich sind, nicht klüger, cooler und erfolgreicher sind als ich. Dann denke ich, was war los?
Ja.
Nee, ich verstehe das total. Also es gab bei mir so eine dramatische Zeit, in der Hinsicht eine sehr dramatische Neidzeit zwischen Anfang und Ende, zwischen Mitte und Ende 20, als wirklich so Leute aus meiner Generation und jünger, Judith Herrmann, Benjamin von Stuckrad-Barre und so, alle angefangen haben, mit sehr viel unmittelbarem Erfolg Sachen zu machen und zu schreiben, von denen ich immer gedacht habe, ach, das wäre doch eigentlich, also darüber, was zum Beispiel später in so einer Ferienwohnung oder in einem Sommerhaus passiert, darüber würde ich gerne mal was schreiben. Oder wenn man einfach so richtig beschissene Musik hört und total beziehungsunfähig ist, das wäre doch auch mal ein gutes Buch. Und dass das dann so erfolgreiche Werke wurden von Leuten, die entweder genauso alt waren und sind wie ich, Judith Herrmann oder jünger, das, ja, total. Und es hat mich wirklich, also da muss ich damals auch sagen, es war halt nicht so, dass ich dann gedacht habe, so, weißt du was, dann machst du das jetzt halt einfach auch und jetzt zeigst du mal denen, was eine Hake ist, sondern es war wirklich dann so, dass ich gedacht habe, nö, dann nicht, dann gehe ich jetzt, dann nehme ich meinen Ball und gehe weg. Hat ja aber niemanden interessiert, weil alle anderen hatten viel schönere und größere Bälle und wussten gar nicht, dass es mich existiert, dass es mich gibt.
Oh.
Aber kennst du dieses Gefühl, ja, dann so wirklich so zu denken, nö.
Das habe ich gar nicht nötig, hier mitzumachen.
Ganz genau.
Das brauche ich gar nicht.
Also bei mir war das wirklich auch, muss ich sagen, Grund, warum ich mich so total auf die, also einmal aus Neigung in diese Frauenzeitschriften Journalismuswelt begeben habe, auch echt direkt nach der Journalistenschule. Das war aber schon auch, dass ich irgendwie da, ja, also da war einfach die Konkurrenz dann für mich nicht da und ich musste mich nicht vergleichen, weißt du, weil ich war ja dann sozusagen, weiß ich auch nicht, war halt dann ein Typ und, oh Gott, wie rede ich eigentlich wie in den 80er Jahren? Ich war ja ein Kerl, weißt du? Und da gab es nicht so viele Kerle. Ein
Macker.
Da war ja genau.
Ein echter Macker.
Ja, ich entziehe mich dem immer. Und ich habe zum Beispiel auch, also eine Sache, um die ich dich ganz elementar beneide, und zwar so wirklich, dass es im Grunde genommen, dass ich seit, würde ich sagen, 2 Monaten oder 3 Monaten eigentlich jeden Tag darüber nachdenke.
Oha.
Ist, dass dein Buch Junge Frau am Fenster steht, Abendlicht, blaues Kleid, ein Lesebändchen hat, ja, und mein Buch Treue Seelen kein Lesebändchen hat.
Soll ich dir was sagen? Das, als du die ersten Fotos geschickt hast, habe ich gleich geguckt und wollte es nicht reinreimen, weil ich dachte, wieso hat dieses Buch kein gelbes oder rosafarbenes Lesebändchen? Wie kann das sein?
Ich
verstehe deinen Neid. Das ist berechtigt.
Es ist aber so, der Neid, es ist total interessant, weil dieser Neid, erstens, also es lief folgendermaßen. Erstmal kamen deine ganzen, du hast mir damals vor einem Jahr oder so gezeigt, oder ist vielleicht schon länger her, was für die Produktion dieses Buches, was halt für Coverfarben und was für Innenbandfarben und so weiter, also Einbandfarben, ja, und so weiter, und auch Lesebändchenfarben, und du hattest so Proben und so, und hast mir Fotos davon geschickt. Und ich fand es total toll, ich finde es total toll, war auch voll so auf der wow, ja, und Lesebändchen und so weiter. Und da begann schon der Gedanke bei mir, so werde ich wohl auch ein Lesebändchen haben. Und dann habe ich angefangen, unauffällig und dann auffällig BTB Hardcover nach Lesebändchen abzusuchen und habe festgestellt, ich finde kein BTB-Hardcover-Buch, was ein Lesebändchen hat. Dann habe ich gedacht, naja, die sind auch alle ein, zwei Jahre älter. Und dann habe ich gedacht, naja, mein Buch ist ja auch ein besonderes Buch. Und als dann die bei mir, also die Ausstattungsmerkmale kamen und mir klar war, da wird kein Lesebändchen dabei sein, da habe ich erstens nicht gesagt, wollen wir nicht ein Lesebändchen machen, weil ich finde, dass ich keins verdient habe. Und zweitens habe ich gedacht, ich finde Lesebändchen auch ehrlich gesagt scheiße.
Ah, so funktioniert das bei dir. Verstehe.
Und seitdem, ganz ehrlich, also ich mag dein Buch total gern. Ich finde wirklich, dass das ein super Buch ist. Ich habe es aber jetzt immer allen empfehlen und ich gönne dir den ganzen Erfolg. Das Einzige, wo ich echt so denke, oh, okay, sind wir hier im Schreibwarenhandel? Ist das irgendwie ein Poesiealbum? Also das Lesebändchen fühle ich nicht so.
Ja, das ist eine und so sehr funktioniert gute, bei mir sehr gute Herangehensweise. Verstehe. Ich glaube, ich war so geil auf das Lesebändchen. Du hast halt einfach gehofft, dass dir diese Gnade so zuteil wird. Und als sie dir nicht zuteil wurde, hast du gesagt, scheiß auf Lesebändchen.
Erst habe ich gesagt, ich verdiene es nicht. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich wollte es nie.
Wollte es nie haben, hasse es, finde es scheiße. Ich war so geil drauf, dass ich glaube, es steht sogar im Vertrag, dass es ein Lesebändchen gibt. Nee, steht nicht. Aber ich habe, glaube ich, sozusagen mit Vertragsunterzeichnung, glaube ich, wöchentlich in jeder Kommunikation mit dem Verlag bang nachgefragt mit großen blauen Augen, ob ich wohl ein Lesebändchen kriege. Insofern war vollkommen klar, dass man mir diesen Wunsch nicht wird verwehren können, ohne dass ich zusammenbreche.
Du, und das ist so, das ist wirklich, also das ist echt eine Sache, um die ich dich tatsächlich, ja, ich finde es mit dem Beneiden schwierig, weil ich finde, wenn zum Beneiden gehört eigentlich, dass man der anderen Person das auch nicht gönnt. Also
ich
zum Beispiel
es gibt einen Unterschied zwischen Missgunst und Neid, finde ich.
Ah, okay, nee, das, ja, okay, also dann muss ich sagen, ich beneide dich wirklich total, also etwas, was ich auch sehr gerne hätte, was ich an dir sehe, was ich nicht habe, ist zum Beispiel diese Fähigkeit, in diesen Angelegenheiten für sich selbst zu sorgen und da irgendwie auch Ansprüche anzumelden, Bedürfnisse auch zu kommunizieren, finde ich, also das kann ich einfach nicht und das finde ich wirklich total toll. Und dann eben auch die Tatsache, das habe ich aber hier schon mehrfach gesagt, was ich feiere und was ich halt selber leider wirklich fast wenig, also im Vergleich zu dir habe ich es einfach ganz wenig, ansonsten habe ich es, würde ich sagen, nicht so doll. Also sich dann halt auch freuen zu können, dann auch wirklich einfach sagen zu können, und wie geil, ey, und hier ist jetzt so das Lesebändchen und wow. Bei mir wäre es halt so, wenn ich jetzt so zum Beispiel, also jetzt ärgere ich mich gerade, obwohl ich hasse ja Lesebändchen.
Ja, klar.
Aber weil ich halt denke, na gut, ich habe ja auch nie was gesagt. Wahrscheinlich hätten die KollegInnen von Random House, ach so, Lesebändchen, ja klar, na logisch, wenn du meinst, also finden wir eigentlich irgendwie doof, aber können wir gerne machen. Das heißt, im Moment denke ich, okay, hätte ich bloß was gesagt, obwohl ich es ja, ich finde ja Lesebändchen, ehrlich gesagt, ja, es ist Geschmackssache. Aber
ich weiß, hätte es eins gegeben, hätte ich es total abgefeiert und du hättest gesagt, welche Farbe hat es denn? Ah, rosa, ja, okay, nee, ist mir gar nicht aufgefallen, ja, schön, freust, Alena. Nee.
Die nächste Stufe wäre jetzt gewesen, wenn ich jetzt gesagt hätte, Leute, ich will unbedingt ein Lesebändchen und die hätten gesagt, oh Till, wirklich ganz ehrlich, wir machen das eigentlich gar nicht und es ist irgendwie auch so ein bisschen, kostet dann halt nochmal irgendwie 2 Euro mehr pro Buch und das geht ja alles auch von den, keine Ahnung. Und ich hätte dann gesagt, Leute, wir brauchen nicht drüber zu reden, ich möchte, ich will, ich brauche das unbedingt. Und wenn dann das Buch mit dem Lesebändchen gekommen wäre, hätte ich gedacht, oh, war es das jetzt wirklich wert?
Du möchtest einfach
Alter, ich beneide dich darum, dass du da so klar bist und dass du das kannst. Und ich empfinde es nicht als cool und als irgendwie putzig oder auf kokette Art und Weise als sympathisch, dass ich so bin. Es kotzt mich wirklich an und ich finde es unreif und ich finde, dass ich da mit mir und meinem Vergnügen irgendwie im Wege stehe. Dumm.
Tja, das tut mir leid. Es tut mir leid, dass du kein Lesebändchen hast. Aber ich freue mich auch für dich, dass du kein Lesebändchen hast, weil du hast ja Lesebändchen. Also insofern Win-Win, ey. Es ist alles super.
Wie ist es eigentlich? Also ich mag ja lieber so zweifarbige Kapitalbändchen. Aber das war dir nicht so wichtig. Oder so ein einfarbiges war für dich.
Ich möchte beim nächsten Buch 2 Lesebändchen. Ich habe gesehen, man kann auch 2 haben. Ich möchte im Grunde einen ganzen Strauß. Ich möchte den ganzen Regenbogen. Ich möchte einfach, dass die Hälfte des Buches aus Stoffbändchen besteht. Nein, keine Ahnung. Mal sehen, womit sich
okay, aber das sind, ja, lässt. Also das muss ich wirklich, das sind, also das ist für mich, also da gehe ich in so eine ganz tiefe Emotion und ich merke halt auch, dass ich bei den, dass ich dann bei sowas wie dem Lesebändchen sozusagen meine Schutzmechanismen nicht funktioniert haben, weil ich das als nicht gewichtig genug einschätze.
Ach so, aber du meintest aber das Ding, wie heißt es?
Kapitalbändchen.
Das Kapitalbändchen, ja, das ist mir durchaus aufgefallen, dass das bei dir zweifarbig ist und es hat mir einen ganz, ganz, ganz mini kleinen Stich versetzt, dass meine einfarbig sind.
Ich weiß halt nicht, also bei mir war es einfach so, ich fand es schön, dass es halt beide Coverfarben nochmal aufgenommen werden. In
ja, es sieht sehr wertig aus, Till. Es ist überhaupt ein sehr schönes Buch.
Es ist aber total richtig, was du vorhin gesagt hast. Es ist natürlich auch wirklich so, dass wir beide die letzten Arschgeigen sind, die eigentlich auf irgendjemanden neidisch sein dürfen oder neidisch sein sollten. Wobei das natürlich auch überhaupt keine, das ist ja, Neid hat ja nichts mit objektivem oder subjektiven Erfolg oder Dingen, die man erreicht hat, zu tun.
Ach doch, ich finde, wir dürfen schon. Es gibt echt Leute, die, sagen wir mal, müheloser für sehr viel Geld Bücher in die Welt werfen können und dafür nicht so viel Hirnschmalz rausdrücken müssen und denen von vornherein halt einfach schon so eine Wichtigkeit abgekauft wird, die überhaupt gar nicht unbedingt mit viel Substanz hinterlegt ist. Und darum beneide ich manche Leute schon. Und das dürfen wir schon auch.
Das ist interessant. Also gerade, ja, stimmt. Ich glaube, dass uns beiden auf, oh Gott, wie rede ich mich jetzt nicht um Kopf und Kragen? Also eine Wichtigkeit spricht uns, glaube ich, uns beiden
niemand zu. Nein.
Aber es irgendwie auch geil ist, oder? Aber vielleicht denkt man auch so ein bisschen so,
Aber also ehrlich gesagt hast du ja, ich wundere mich, dass du das noch nicht zitiert hast, deswegen mach es jetzt für dich, weil du hast mir den Neid im Grunde ausgetrieben mit einem klugen Satz, den du zu mir gesagt hast. Und zwar, als ich doch heftigere Neid und auch Missgunstgefühle gegenüber einem Kollegen hatte und mich da sehr reingesteigert habe und tatsächlich so ein bisschen neidisch war wegen der Aufmerksamkeit, die der bekam, hast du zu mir gesagt, und ich glaube, du hast Anne Volk zitiert, dass wenn man neidisch auf jemand ist, dann muss man sich vorstellen, dass man alles nehmen muss. Man muss komplett tauschen. Man darf sich nicht nur diese eine Sache rausnehmen, die man gerne hätte, sondern muss das ganze Paket nehmen und dann gucken, ob man es dann noch haben möchte. Und das finde ich einen total hilfreichen Ansatz. Bin ich neidisch auf de Grossmann? Ja, auf sein Geld. Mich würde es nicht unglücklich machen, auf alles andere nicht. Und schon hält sich mein Neid in Grenzen.
Ach, ich hätte schon gerne eine Ideenwelt.
Du hast doch deine eigene Ideenwelt, in der du immer fröhlich einkaufen gehst.
Dirk Rossmann hat er hat ja zahlreiche Anwesen.
Ja.
Und er hat in jedem Anwesen, hat er einfach, wenn er reinkommt, gleich am Ende des ersten Ganges auf der Stirnseite ist immer gleich so eine Ideenwelt. Und da ist so ein Regal, da stellt er sich davor und dann kann er sich seine Ideen rausnehmen.
Ja.
Und sowas hast du nicht und sowas habe ich auch nicht.
Ich habe halt Chibo, ich habe halt jede Woche eine neue Welt, weißt du?
Ach, du bist, bei dir ist jede Woche eine neue Welt. Ah, okay.
Du hast halt nur dann die eine Ideenwelt.
Ich hab
die ausreichen
Netto,
muss
die
für alle deine
Hund.
Ideen.
Ich habe nicht mal einen Hund. ja, genau. Nee, es ist ja auch, das ist ja, hat ja unser beider großes Vorbild Johannes Groß gesagt. Nee, wir sind beide biografisch mit ihm verbunden. Du, weil er im Magazin deines Vaters eine Notizbuchkolumne hat und ich, weil ich einmal mit ihm Fahrstuhl gefahren bin.
Oh echt? Erzähl, das wusste ich gar nicht.
Und von Johannes Groß, als ich Praktikum bei Brigitte gemacht habe, am Affenfelsen noch an der Alster in Hamburg 1989-90 und da war Johannes Groß noch Kapital-Herausgeber oder Chefredakteur und fuhr einmal mit mir im Fahrstuhl.
Und da hast du diese 15 Sekunden genutzt, um einen richtig geilen Aphorismus rauszuhauen, der dann
genau
als
genau. Und ja. den hat er dann verbreitet. Und dieser Aphorismus lautete: Eine einmal gehabte Idee möglichst oft zu verkaufen ist das höchste Glück.
Ja, und wie richtig.
Ganz genau. Ich bin auch immer noch stolz drauf, dass mir das damals, ich habe es nicht gesagt, aber ich habe es gedacht und ich glaube, dass
es gespürt.
Er hat es total gespürt, obwohl er so einen ganz breitkrempigen Hut anhatte.
War doch sehr klein, oder? War der nicht ganz, ganz klein?
Ein zierlicher Mann mit einem außerordentlich runden Kopf, mit einem sehr, sehr breitkrempigen, so einem Art Pater Braun Hut, also wie in so einem englischen geistlichen Krimi aus den 20er, 30er Jahren. Wirklich ganz, ganz faszinierende Erscheinung.
Ja. Aber ist doch geil, ich beneide Leute, die so einen Style haben.
Ja, das tue ich auch, total, glaube ich auch, absolut. Also einfach so Leute, die sich irgendwie für so eine klare stilistische Aussage, ein Accessoire.
Und dann eben auch so eine Marke aus sich machen und dann natürlich auch das dann so machen können, dass sie eben auch aussteigen können, wenn sie jetzt nicht als der große Aphoristiker Johannes Groß unterwegs sein wollen, sondern wenn sie einfach nur der Mensch sein wollen. Und dann ziehen sie halt den Hut ab und dann ist man sozusagen raus aus dieser Rolle.
Das kann echt sein, ja.
Oder?
Ja, das kann echt sein. Mhm. Glaubst du, Sascha Lobo geht manchmal ohne?
Ich gehe total davon aus, dass das so nur so ein Klettding ist, echt? Dass der aufgeklebt ist, ja. Und dass er nur, wenn er sozusagen als Sascha Lobo,
Alter,
Sascha
echt?
Lobo, der linke Sexmann im Medien unterwegs ist.
Wow. Keine Ahnung. Okay, mein Blut,
Sascha Lobo,
alles klar.
Der Mediendude unterwegs ist, das Ding hat und ansonsten komplett inkognito sein Leben in Berlin lebt, weil niemand ihn erkennt, weil der rote Iro fehlt. Der ist aber auch schon viel kleiner. Hast du gesehen? Ich glaube, er schleicht ihn aus langsam. Der ist ja jetzt nur noch so ein Brazilian Landing Strip-mäßiges Ding. Der ist ja gar nicht mehr so hoch. Der war ja früher mal größer.
Schöne Metapher für den Kopfschmuck. Oh Gott. Ja, sowas beneide ich auch, ganz ehrlich. Und es gehört für mich wieder dazu, wenn Menschen so offensichtlich eigentlich wollte ich nicht über das Thema Körper reden, aber ich beneide das immer, wenn Menschen sich so offensichtlich in ihrem Körper wohlfühlen, dass sie in Pater Braun Outfits 70er Jahre Fahrstühle fahren können oder einen bestimmten Kopfschmuck zu ihrem Brand machen. Das ist einfach geil. Feiere ich hart.
Ja.
Und wenn es die Nikotinwolke und der sehr nachdenkliche und sehr kluge Blick ist, wie bei manchen anderen Kollegen, die du erwähnt hast.
Die ich heute schon gedraggt habe. Oh Mann, ey.
Ich glaube trotzdem, dass das, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass die, wenn wir über das Thema Neid reden, ich glaube, dass es ist wirklich eine totale Scheißparole, aber ich glaube, dass die größten Probleme in meinem beruflichen Leben entstanden sind, wenn ich mich mit anderen verglichen habe. Und ich glaube, dass es wert ist, zu versuchen, sich nicht zu vergleichen. Weißt du, also gerade sowas, was so angeht, wenn man halt so denkt, oh, warum haben die, das, was du mal vorhin meintest, warum hat die Erfolg, die ist 10 Jahre jünger als ich, warum hat der warum ist dessen Krimireihe verfilmt worden? Warum hat die schon wieder ein neues Buch? Das sind alles so Sachen, finde ich, wo es dann immer um so Dinge geht. Erstens ist bei diesen Sachen unfassbar viel Glück dabei. Mhm. Also gerade wenn es jetzt darum geht, warum schon wieder ein Buch? Warum verfilmt? Und dann gibt's halt so Dinge wie zum Beispiel das eigene Arbeitstempo oder so, wo man einfach, du kannst dich da nicht mit Leuten vergleichen. Das ist irgendwie, das führt ja irgendwie zu gar nichts, weil du kannst das, ich glaube, wenn man sein Arbeitstempo einmal gefunden hat, dann kann man nur in diesem Tempo arbeiten. Weißt du, was ich meine?
Ja, eben. Ja.
Also das ist, es gibt so viele Sachen, die, außer man kann 10-Fingersystem.
Aber das hilft, würde mir aber auch nicht helfen. Wahrscheinlich, wenn ich es könnte, siehst du, so komme ich dann wieder drüber weg über meinen Neid. Wenn ich 10-Fingersystem könnte, das heißt, die paar Gedanken, die ich habe, auch noch quasi in Echtzeit in die Tastatur hacken würde, würde noch offensichtlicher werden, wie wenig gute Ideen ich habe, weil die einfach innerhalb von kürzester Zeit da ja schon da stehen. Weißt du?
Okay. Ah, das ist total interessant. Das heißt, wir beide reagieren eigentlich auf Neidanflüge damit, dass wir entweder, so wie ich, die Sache, auf die wir neidisch sind, herabsetzen oder uns selber herabsetzen, wie du jetzt in dem Beispiel.
Ja, und aber das, ich beneide dich ein bisschen um die Pose, also dass du halt da so sitzen kannst und dann so auch so leicht aggressiv mit deinen zehn Fingern deine vielen
ich
Gedanken.
Ich muss ja nicht mal hingucken. Nee, heißt, ich gucke ja viel YouTube währenddessen oder mache irgendwelche anderen Sachen.
Und damals, als deine Mutter gesagt hat, Till, Junge, es ist wichtig, 10-Finger-Schreiben, Maschine, mach bitte diesen Volkshochschulkurs. Hast du gesagt, ja, Mutter, das ist eine schöne Idee? Oder hast du auch abgekotzt und gesagt, nee, das brauche ich nicht. So wie ich, denn auch meine Eltern haben mir das dringend nahegelegt und ich hätte auf sie hören sollen, habe ich aber nicht.
Es war meine eigene Idee.
Echt? Du musstest dazu nicht gedrängt werden?
Ich habe 1986, 87 mir das Buch Unter Druck, Journalist werden, aber wie, aus dem Rowohlt Verlag, Taschenbuchverlag gekauft.
Unter Druck hieß es? Oh fuck,
ja.
Oh Gott,
ja.
Too real, too
und
real.
Ich war auch sehr too real, too soon, too real und ich war auch wirklich sehr unter Druck. Und da stand einfach ganz klar drin, wenn du auf deine Bewerbung um Praktika nicht unten Führerschein Klasse B hieß es damals, glaube ich, oder weiß ich nicht mehr. Und nee, Klasse 3, 10-Fingersystem und irgendwie noch irgendeine andere Sache, dann kannst du es eh gleich vergessen. Und ganz ehrlich, also nee, das irgendwie, ich war damals wirklich, ich war so zielstrebig und ich war so gewissenhaft.
Hast du auch Steno gelernt?
Das ist tatsächlich eine Sache, das, oh Gott, das ist mir unangenehm, aber irgendwie ist es auch ganz schön. Als ich so 10, 11, 12 war oder so, haben meine Mutter und ich, also den 10-Fingersystem-Kurs habe ich mit 18 gemacht, mit meinem Freund Philipp zusammen, der Computerprogrammierer werden wollte und der tatsächlich auch heute in der IT-Branche arbeitet. Und ich habe mich halt um Praktika bewerben. Und den Steno-Kurs habe ich mit meiner Mutter gemacht, als ich so 10, 11, 12 war, weil ich mich bei meiner Mutter habe ich halt so gesagt, ich finde es total doof, dass, ich wollte halt immer irgendwie, dass das Schreiben so lange dauert. Und meine Mutter meinte, ach, ich wollte, wir haben einen Steno-Kurs gemacht und das habe ich aber wieder abgebrochen. Das war einfach zu bescheuert.
Ja, wurde uns geraten als Vorbereitung auf die Journalistenschule, dass wir noch Steno-Kurse machen.
Und wir hatten tatsächlich ich hatte eine Mitschülerin in der Journalistenschulklasse, die Steno konnte und ich finde das total geil.
Ja, es ist super. Es ist total super. Aber ich habe es auch nicht gemacht und habe es aber auch bereut, weil ich wirklich schlecht bin im Mitschreiben.
Aber kennst du irgendjemanden, der das wirklich noch kann und der das macht aus unserer, sagen wir mal aus deiner Generation?
Nee, niemanden.
Ich auch nicht. Mm-mm. Ich auch nicht, ey. Es ist wirklich, es ist eine total geile und total mystische Fähigkeit. Und ich habe halt damals unterschätzt, wie viel man üben muss, ohne dass irgendwie, bei dem Schreibmaschinen-Ding hat mir halt geholfen, dass eine Schreibmaschine dann mit im Spiel war und ich mochte halt die Schreibmaschine. Mhm. Aber es war jetzt nicht so aufregendes Equipment zu Hause mit einem Bleistift 2B und einem Block zu sitzen und Vokal-Konsonant-Verbindung.
Es geht dann schon, es ging dann schon auch so ein bisschen um den Style, oder? Wir reden ja in einer der nächsten Folgen auch nochmal über so dieses Writer's Life, diesen Lifestyle. Du wolltest schon auch quasi mit der Kippe im Maul an der Schreibmaschine sitzen und da einfach drauf rumhacken wie ein Profi und unter Druck deinen Artikel, der noch schnell vor
absolut,
Redaktionsschluss absolut. Fertig werden musste, noch schnell dem Setzer gereicht werden konnte. Das wolltest du schon, oder?
Ja, ganz genau, ganz genau. Und ich habe, ja, das wollte ich schon. Und das ist auch wirklich was, also
Greta, schnell noch den Leitartikel. Halbe Stunde. Und du so, kein Problem, Chef. Und dann, ja.
Absolut. Und Schreibmaschinen, also ich bin eigentlich nicht so ein Equipment-Nerd, aber wie alle Männer in meinem Alter, die sich nicht für Autos oder für E-Gitarren interessieren, mag ich tatsächlich auch Schreibmaschinen.
Super, sehr schön. Ich bin super happy, dass ich dieses Geständnis aus dir rausgelassen habe.
Ich würde sagen, du hast eine Schwachstelle.
Ich habe dir tief in die Seele geblickt. Ich liebe es. Oh, da werde ich noch ein bisschen Honig draus saugen. Aber,
und deshalb gebe ich mich eigentlich nicht zu erkennen. Ja. Das ist genau der Grund, warum
Verstehe. Ich könnte es ja jetzt auch noch lernen, oder meinst du, es ist zu spät? Bin jetzt 42, meinst du, und ich habe natürlich ein gut eingefahrenes irgendwie Dreifinger-Wurstsystem beim Tippen. Meinst du, ich könnte jetzt noch?
Ja, natürlich, total. Also es ist vor allem, der Witz ist halt, ganz ehrlich, das Einzige, woran es halt scheitert, ist wenn du halt dann nichts zum Tippen hast, sozusagen.
Ja,
und bei mir war es damals halt schon so, dass ich immer total Bock hatte, irgendwelchen Mist zu schreiben. Und klar, du musst halt am Anfang irgendwie die ganze Zeit Essen, Esther, Elster und klar, das sind so ein paar Wochen, aber dann geht's halt darum, dass du irgendwie immer dran bleibst und das ist total geil. Also, und ich muss dir wirklich ganz ehrlich sagen, ich bin so ein Fan von Volkshochschulkursen. Ganz ehrlich, mach das bitte. Es würde dir einfach Freude machen.
Vielleicht, ja. Jetzt lerne ich erstmal Ukulele und wenn ich das fingerfertigkeitsmäßig drauf habe, dann mache ich noch den Schreibmaschinenkurs.
Ja, das ist toll und ich meine, die mechanische Olivetti, wie ich sie hier natürlich auch stehen habe, ist ja so ein bisschen die Ukulele des Writers Lives, also insofern passt es dann eigentlich.
Verstehe. Ja, sehr schön, dann habe ich da jetzt auch Hausaufgaben quasi, auf eine Art. Ich erkundige mich nach Schreibmaschinenkursen, aber vielleicht auch nicht. Mal gucken, ich weiß noch nicht, wie groß mein Neid wirklich ist. Vielleicht genieße ich aber auch einfach das Neidgefühl, so ein kleines bisschen und habe gar keinen Bock, das auszumerzen, indem ich jetzt
indem ich mich jetzt selber
diese Fähigkeit erwerbe, um die ich dich beneide. Weiß gar nicht, ob ich das unbedingt will.
Ja, und ich finde, manchmal ist so ein Neidgefühl auch, also, ach, ich weiß auch nicht, manchmal ist es auch ganz schön und ich finde es auch an Freunden und Freundinnen irgendwie rührend, wenn man dann plötzlich wieder so sieht, ah, stimmt, oh wow, das kann dir so gut, das werde ich nie können. Das finde ich irgendwie auch cool. Glaubst du eigentlich, sind Leute jetzt auf dich zum Beispiel neidisch wegen deinem wirtschaftlichen und aufmerksamkeitsökonomischen Erfolg mit junge Frau, Abend, Licht, Fenster stehen, blaues Kleid?
Na, ich hoffe doch.
Ich hoffe doch, sagst du.
Ja. Nein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es wird nicht an mich herangetragen. Jedenfalls nicht so offensichtlich. Aber
ich finde, in dem Moment, wo es jemand ausspricht, ist es auch schon kein richtiger Neid mehr. Dann ist es halt Anerkennung. Richtiger Neid ist ja eigentlich, wenn du so das Gefühl hast, Leute lassen das entweder über andere Kanäle, indem sie anfangen, dich aus relativ durchsichtigen Gründen schlecht zu machen, raus. Oder man erheischt es vielleicht in so einer kleinen Nebenbemerkung oder an einem Gesichtsausdruck.
Nö, aber sag mal, es bereitet mir so ein kleines bisschen Freude, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass also dein Freund Dennis Scheck zum Beispiel musste ja, weil das Buch in den Top 10 der Bestsellerliste war, als er die Belletristik-Bestsellerliste 1 bis 10 besprochen hat in seiner Sendung. Und er hat nette Sachen über mein Buch gesagt und hat das so eingeleitet mit Hoppla. Und dieses Hoppla, Hoppla. Alena Schröder ist eine echte Entdeckung und dieses Hoppla begegnet mir im übertragenen Sinne ab und zu so in meinem Umfeld, dass ich merke, dass Leute so ein Müh, sagen wir mal, irritiert sind über den Erfolg des Buches und im Grunde so ein bisschen so, ach, das hätte ich dir möglicherweise gar nicht zugetraut Und das ist jetzt vielleicht kein Neid, aber vielleicht auch ein bisschen, und so ein bisschen freut mich das.
Das verstehe ich total. Das heißt, du operierst also auch lieber aus der Position des Unterschätztwerdens als aus der Position des, oh mal, mal gucken, was da jetzt wieder kommt und so.
Ja, klar, oder auf jeden Fall. Nein, ich hoffe nicht, dass Leute neidisch sind auf mich. Und bisher habe ich das Gefühl, dass die allermeisten sich freuen mit mir und es mir gönnen und so. Aber wenn jemand neidisch ist, ist das auch schon auch okay. Könnt's verstehen.
Ich finde das ein total schönes Schlusswort. Haben wir irgendwas vergessen? Wolltest du noch über irgendwas anderes sprechen?
Nö, ich finde, wir haben das Thema umfassend und gut behandelt.
Sehr schön. Du, dann freue ich mich. Wir sprechen nächstes Mal über das Thema Writer's Life, ja. Ganz genau. Über das Thema Hashtag.
Hashtag Writer's Life. Oh, da freue ich mich schon mega drauf. Es wird total gut.
Ja, und ganz genau. Es wird keine Deko-Tipps und keine.
Wer weiß. Wer weiß.
Es stimmt.
Das wird schön. Ich freue mich.
Da freue ich mich drauf und ich freue mich auch drauf, dass wir es schaffen, jetzt wieder wöchentlich miteinander zu sprechen.
So machen wir es. Tschüss, Till.
Tschüss.